Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt ihr heute Dieter Kassel. Wir wechseln von einer Welt des Besitzens in eine Welt des Teilens, hieß es auf einer der Eröffnungsreden der Computermesse CeBIT in dieser Woche, denn die steht unter dem Motto Share Economy. Das ist ein Kunstwort, begründet aus den Worten Share, also Teilen, und Economy, also Wirtschaft. Es gibt noch einige andere Begriffe, die meisten davon werden wir, glaube ich, im Laufe dieser Sendung erwähnen, für ein Phänomen, das in der Tat darin besteht, dass immer mehr Menschen sich Dinge, die sie nur zeitweise brauchen, nicht mehr kaufen, um sie anschließend rumstehen oder rumliegen zu lassen, sondern leihen. Und das tun sie zunehmend nicht nur bei kommerziellen Anbietern, das ist ja nicht unbedingt was Neues, sondern es ist zunehmend so, dass Privatleute nicht nur leihen, sondern auch anderen Privatleuten etwas verleihen. Das ist zum Teil, deshalb ist es auch ein großes Thema auf der CeBIT, natürlich ein technisches Phänomen, weil das organisatorisch alles viel leichter geworden ist durch das Internet. Es ist aber natürlich am Ende auch ein soziales Phänomen, das vielleicht unser Zusammenleben und auch die Wirtschaft verändern wird. Und deshalb haben Sie heute Gelegenheit, mit zwei ganz unterschiedlichen Experten über dieses Thema zu reden. Und unter unserer Telefonnummer 00800 22 54 22 54 Ihre Fragen zu stellen. Ich begrüße die Ferngästin sozusagen, der Höflichkeit halber zuerst. Nadine Pratt ist Teamleiterin am Wissenschaftszentrum CSCP. Das steht für Center on Sustainable Consumption and Production, übersetzt also in etwa Zentrum für nachhaltigen Konsum und Produktion. Und Frau Pratt sitzt heute Morgen für uns im Studio in Köln. Schönen guten Morgen, Frau Pratt.
Guten Morgen, Herr Kassel. Guten Morgen in die Runde.
Und die Runde, die Sie meinen, die besteht außerdem noch aus Michael Echtler. Er ist zusammen mit seinem Bruder Gründer und Geschäftsführer der Internetplattform leihdirwas.de. Schönen guten Morgen,
Herr
Echtler.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Fangen wir damit doch an. Es gibt ja so ein paar Sachen, davon hat man schon mal gehört. Carsharing, Fahrradverleih und Ähnliches. Ihre Seite macht ja viel, viel mehr. Was kann man denn bei Ihnen alles leihen?
Ja, bei uns ist es recht breit aufgestellt. Also wir haben natürlich, wir kennen die ganzen Plattformen von wegen Wohnungen und Autos, und wir haben uns eben vor 2 Jahren dazu entschieden, dass der Mensch eben noch viel mehr hat als eine Wohnung oder ein Auto. Und um genau zu sein, hat ein Mensch meistens ein Auto und eine Wohnung, aber durchschnittlich 80 Gegenstände zu Hause, die er auch anderen zur Verfügung stellen kann. Dabei die Bandbreite geht da von Büchern über DVDs oder Filmen, aber auch über Werkzeug oder ganz anderen Dingen, wie zum Beispiel Faschingskostümen oder eben Elektronik, Spielekonsolen oder Kameras.
Was ist denn, das müssen wir ja aufteilen, zunächst mal die Motivation der Leute, die ausleihen?
Die Motivation der Leute, die ausleihen, ist eigentlich relativ einfach. Ich meine, es gibt Dinge, die will man sich einfach nicht kaufen, weil man sie eben nur einmal braucht. Und so kann man eben sehr viel Geld sparen einfach auch. Also man hat Zugriff plötzlich auf Artikel, wo man vorher keinen Zugriff hatte. Man hat sie relativ schnell, man gibt kaum Geld dafür aus und man hat dadurch auch viel mehr Möglichkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe schon mal mit einem Kollegen gesprochen, der hat mir von der Geburtstagsfeier von seinem kleinen Sohn erzählt. Und er hat erzählt, dass eine Geburtstagsfeier von Kindern heutzutage nicht mehr so ist wie bei mir früher, mit Topfschlagen und Teller Spaghetti, sondern eben sehr, sehr aufwendig, und da muss man sich immer viel mehr einfallen lassen, und durch so eine Plattform kam er jetzt schon auf mehrere Ideen, auf die er vorher gar nicht gekommen wäre. Eben zum Beispiel ein Star Wars Kindergeburtstag hat er vorher nicht dran gedacht, aber dadurch, dass er das Darth Vader Kostüm bei uns gesehen hat, hat er jetzt die Möglichkeit gehabt.
00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer für dieses Thema. Co-Konsum kann man es nennen. Ich nenne es auch einfach mal Teilwirtschaft jetzt, damit wir hier ein deutsches Wort haben, weil Co-Konsum ist auch ein deutsches Wort, streng genommen. Sie können ganz praktisch Fragen stellen, wie geht denn das, wo liegen die Grenzen? Wir wollen aber auch die Hintergründe beleuchten, Frau Pratt. Ist denn, jetzt haben wir als Argument gehört, naja, die Leute wollen Geld sparen, ist ja erstmal nichts gegen zu sagen, aber ist denn diese Form des Teilens, egal ob unter Privatleuten oder auch bei kommerziellen Angeboten, ist das grundsätzlich nachhaltig?
Ja, also da denke ich, muss man sehr stark unterscheiden. Es gibt Faktoren, die sind sozusagen, machen es nachhaltiger. Andere führen dazu, dass es weniger nachhaltig wird. Wenn man an Co-Konsum denkt und Nachhaltigkeit, sprich ökologische oder soziale Faktoren, denkt man wahrscheinlich als allererstes an das Auto, in dem dann nicht nur eine Person sitzt, sondern 4 Leute sitzen. Das heißt sozusagen, man hat weniger CO2-Ausstoß, weil weniger Autos auf der Straße sind. Das ist sicherlich ein Faktor. Hinzu kommt an positiven Faktoren, die das Ganze nachhaltiger machen, die Leute, die das ausleihen, achten in der Regel darauf, dass die Produkte, die sie ausleihen, von höherer Qualität sind, höherwertige Produkte, denn die halten länger. Ja, ich habe mehr von dem Produkt, kann das häufiger ausleihen. Und zum anderen, das ist sicherlich einer der wichtigsten Aspekte, es werden weniger neue Produkte konsumiert und damit auch weniger neue Produkte produziert. Das schont die Ressourcen.
Das sind einige
positive Aspekte. Nichtsdestotrotz sollen sich aber jeden Fall unterschiedlich anschauen jeweils. Es gibt auch Aspekte der Sharing Economy, die durchaus auch negativ auf die Umwelt zurückzuführen sind. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie geben jetzt Ihr Auto auf, weil Sie so gut Carsharing-Angebote haben, sparen Geld auf der einen Seite. Wenn dieses Geld aber dazu genutzt wird, um das nächste Mal eine Fernreise zu machen, ja, dann heben sich sozusagen CO2-Guthaben wieder auf. Das nennt man Rebound-Effekt. Oder Herr Echtler schildert das so ein bisschen, was ein Risiko, nenne ich es jetzt mal, das entstehen kann, vor allen Dingen auch in Schwellenländern des ganzen Co-Konsums, ist, ich probiere mal Produkte aus, ja, so eine Art Testphase, Praxistestphase, und wenn sie mir denn gefallen, dann kaufe ich sie. Ja, dass es sozusagen nur ein Vorstadium des Kaufens ist und gar nicht den Neukauf ersetzt, sondern mehr so als eine Testfunktion, als ein Testballon wirkt. Ja. Also insofern, Botschaft, man muss sich jeden Fall individuell anschauen. Man kann nicht pauschal sagen, Sharing Economy ist gut oder schlecht für die Umwelt.
Ist denn eigentlich das überhaupt etwas, was sowohl die Leiher als auch die Ausleiher Echtler interessiert? Also ist das mit ein Argument zu sagen, ich will durch dieses Teilen auch was für die Umwelt tun?
Ja, da muss man sich wirklich die verschiedenen Gruppen und die verschiedenen Motive anschauen. Es ist sicherlich so, dass für die Großzahl der Ausleiher oder der Leihenden das ein eher untergeordnetes Motiv ist. Also oft steht im Vordergrund ökonomische Aspekte, sehr wichtig oft auch soziale Aspekte, also die soziale Interaktion. Mhm. Ja, also ich sozusagen tausche etwas mit anderen, gehe in Interaktion mit anderen oder zeige auch als Ausleiher, was ich denn habe. Umweltaspekte spielen bei gewissen Schichten, bei gewissen Interessensgruppen durchaus eine Rolle. Und das ist hier sicherlich stärker als in Schwellenländern, in denen es zum Beispiel auch eine Art von Co-Konsum gibt. Da spielen aber Umweltaspekte sicherlich eine geringere Rolle.
Im Detail werden Sie es manchmal nicht wissen, aber es wird ja kommuniziert auf Ihrer Seite. Es gibt natürlich Bewertungen und. Da kann man ein bisschen was mitbekommen. Ist das denn für die Leute, die bei Leidia was, egal ob sie ausleihen oder verleihen, einer der wichtigen Aspekte, was für die Umwelt zu tun?
Eher weniger. Da muss man auch ehrlich sein. Also solche Aspekte, die kommen dann doch eher meistens von der Presse als von den Usern. Bei den Usern, so wie Sie es auch gerade gesagt haben, Frau Pratt, sind tatsächlich eher die ökonomischen Aspekte. Da geht es dann tatsächlich dann doch eher ums Geld sparen.
Und wie ist es, hat Frau Pratt ja gerade erwähnt, Herr Echtler, mit dem Sozialen? Ich meine, rein theoretisch könnte ich ja bei Ihnen das nur übers Netz machen, 2-3 E-Mails austauschen oder direkt über die Plattform, dann lasse ich mir was zuschicken und schicke es wieder zurück. Inwieweit spielen da tatsächlich aber darüber hinausgehende Kontakte eine Rolle?
Sie sind, wir sagen immer nice to have. Ja. Also sie sind ganz nett, die Leute freuen sich auch, wenn sie sich da mal kennenlernen. Im Vordergrund steht aber tatsächlich der Nutzen der Artikel und dann danach der soziale Kontakt. Also wir haben natürlich auch schon ein paar Leute selber kennengelernt durch die Plattform und wir wissen auch, nur rudimentär, dass auch andere User kennengelernt haben. Das kommt schon vor. Aber ganz klar im Vordergrund ist immer der Artikel und der Nutzen der Artikel.
Frau Pratt, dieses Soziale, was, wie Sie gesagt haben, ja manchmal doch eine Rolle spielt, hat das vielleicht auch ganz pragmatische Gründe? Denn wenn ich zum Beispiel etwas verleihe, was relativ wertvoll ist, dann will ich ja vielleicht auch genau wissen, wem ich es dann leihe. Hat ja auch was mit Vertrauen zu tun.
Genau, sicherlich. Also Vertrauen ist die neue Währung der Sharing Economy, kann man sicherlich sagen. Damit steht und fällt alles. Das läuft auf der einen Seite auf wirklich private, individuelle soziale Interaktionen, aber nichtsdestotrotz gibt es ja bei fast allen Plattformen auch die Möglichkeit der Bewertungen untereinander. Hinzu kommen sozusagen auch noch die Option, Dinge versichern zu können, ja, weil es ist nichtsdestotrotz, und das auf der einen Seite macht es den Reiz aus, dass ich mit ganz vielen anderen Konsumenten tauschen kann, aber ich kenne sie weniger, ja. In den seltensten Fällen entsteht eine sehr enge soziale Interaktion, die ist ja meistens sehr zeitgebunden und Vertrauen benötigt nun mal Zeit. Das heißt, ich brauche gewisse Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Versicherung, Bewertungen, um dem Ganzen noch mehr Vertrauen zu geben.
Ich habe einen einzigen Zeitungsartikel im Zusammenhang mit der CeBIT, bei der das ja Schwerpunktthema ist in dieser Woche, gelesen, der negativ war. Und da gab der Autor auch zu, wie alt er ist. Er schrieb nämlich, ich bin jetzt 60 und ich will das nicht. Ich will besitzen, ich will nicht teilen. Außerdem vertraue ich eben anderen Leuten nicht und schon gar nicht, wenn ich sowas wie meine Wohnung oder mein Auto zur Verfügung stellen soll. Ist das, Frau Pratt, tatsächlich auch ein Generationenproblem?
Ja, richtig. Also das zeigen die Statistiken schon. Also Statistiken zeigen, dass es der klassische Co-Konsum- oder Sharing-Economy-Nutzer in der Regel zwischen 20 bis 40 Jahre alt ist, sich sehr gut mit dem Internet auskennt, darüber Zugang hat, sei es über Smartphones, über iPad oder Laptop, in der Regel auch in Städten, in Großstädten wohnt, einfach weil die Wege dort kürzer sind, ja, wenn ich mir was tauschen oder etwas leihen möchte. Das sind eigentlich so typische Faktoren.
Ja,
gebe ich Ihnen völlig recht, dass es bei älteren Generationen sicherlich schwieriger ist. Das ist
wahrscheinlich auch Ihre Erfahrung mit der Plattform, leider was.
Deckt sich absolut mit unserer Erfahrung, ja, das stimmt. Also wir haben gestern ganz aktuell die letzte Altersbestimmung mal gemacht und wir liegen so bei circa 28 Jahren bei unseren Usern. Dabei ist es egal, ob es Ausleiher oder Verleiher sind, sind beide meistens so Ende 20.
Vielleicht können wir ja in dieser Sendung da ein bisschen Vorurteile abbauen oder zumindest Dinge genauer erklären. Wenn Sie jetzt da sitzen und sagen, ja, so uninteressant fände ich das nicht, aber ich mache mir doch große Sorgen, es ist vielleicht zu kompliziert oder ich bleibe dann doch auf dem Problem sitzen, wenn ich was kaputt gemacht habe oder jemand anders was kaputt macht. Diese praktischen Fragen können wir und wollen wir heute Vormittag gerne klären, aber auch das, was dahinter steckt, werden gleich nach der Musik noch drüber reden, dass es ja nicht nur dieses Sharing gibt von privat zu privat, es gibt natürlich auch kommerzielle Anbieter. Wir werden der Frage nachgehen, warum sollte ein Autohersteller eigentlich Autos verleihen, steckt ja viel drin. Über all das können wir sprechen. Worüber wir genau sprechen, entscheiden Sie mit, indem Sie Ihre Fragen stellen. Entweder schriftlich, da schicken Sie dann per E-Mail an gespräch@dradio.de oder Sie reden gleich live und direkt mit unseren beiden Gästen und rufen an unter 00800 22 54 22 54. Wie immer gibt es auch Wunschmusik. Wir fangen mit Ihnen an, Herr Echtler, weil man da schön wach wird. Wir hören nämlich die Foo Fighters mit Walk. Die Foo Fighters und Walk. Damit sind wir jetzt alle wach geworden. Wenn wir es nicht schon waren aufgrund unseres Themas. Dieses Wachwerden haben wir Michael Echtler zu verdanken. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Internetseite leihdirwas.de. Außerdem auch noch aktiv und Mitbegründer einer Seite namens kokonsum.org. Habe ich hiermit auch mal erwähnt. Kokonsum beschäftigt uns, beschäftigt auch Nadine Pratt. Sie ist, jetzt sage ich es einmal auch ganz offiziell, Teamleiterin Sustainable Business and Entrepreneurship am Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production. Nach dem Wort würde man in Oxford vermuten. Es ist aber in Wuppertal. Ist eine Gründung, die das berühmte Wuppertal-Institut zusammen mit einer UNO-Unterorganisation gewagt hat. Und mit beiden wollen wir über, ja, man kann es Co-Konsum nennen, man kann es Share-Economy nennen, man kann auch einfach nur sagen teilen. Und wenn Sie Fragen dazu haben, unsere Telefonnummer ist die 00800 22 54 22 54, E-Mail-Adresse gespräch@dradio.de. Meine Frage jetzt an Sie, Frau Pratt, ist aber, wenn Privatleute das machen, da haben wir von Ihnen und auch von Herrn Echtler schon relativ nachvollziehbare Gründe gehört. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Bereich des Carsharings angucken, da sind inzwischen auch große Automobilkonzerne aktiv, in Deutschland zum Beispiel Mercedes und BMW. Warum eigentlich? Warum verleiht jemand Autos, der sie doch eigentlich verkaufen will?
Richtig, sehr spannende Frage. Ja, und da sind wir schon bei dem Stichwort neue Geschäftsmodelle, neue Businessmodelle. Also auch die etablierten Anbieter haben erkannt, die Sharing Economy ist am Wachsen, sehr starkes Wachstum. Da entsteht großes Interesse bei Konsumenten. Und die müssen sich natürlich überlegen, wenn sozusagen große Teile der Gesellschaft in Zukunft stärker Richtung Tauschen, Teilen und Leihen gehen sollten und wir unsere Produkte nicht mehr absetzen können, was können wir dann tun? Welche neuen Geschäftsmodelle gibt es? Wie können wir uns daran anschließen? Ja, und das sind dann Testballons der großen multinationalen Unternehmen, die versuchen sozusagen, sich auch in diesem Markt zu behaupten und sich dort auch Geschäftsfelder zu erschließen.
Wo glauben Sie denn, wird sich das hinentwickeln? Das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber wenn wir das Beispiel Carsharing nehmen, da gibt es ja sozusagen drei, die Automobilkonzerne, dann sonstige eher kommerzielle oder manchmal auch gemeinnützige Anbieter, aber rein privat gibt es das inzwischen auch schon. Es gibt zwei Seiten, kenne ich, nachbarschaftsauto.de und Tamika, Abkürzung von takemycar.de, da kann ich gucken, ob Herr Müller vier Straßen weiter seinen Passat gerade nicht braucht und ob er mir gibt. Wird das alles auf Dauer nebenher bestehen oder wird sich irgendwas durchsetzen?
Also ich denke, zumindest zunächst wird das alles nebenher bestehen. Es wird sich zeigen, was mehr Erfolg hat. Und durchaus sind die Motivationen ja auch andere. Ja? Bei dem einen Konsumenten geht es wirklich stärker darum, einfach von A nach B zu kommen. Und da macht es Sinn, sozusagen von Herrn Müller den Passat von nebenan zu leihen. Andere sagen, ach Mensch, mit gewissen Angeboten großer Automobilkonzerne gibt es mir die Möglichkeit, mal einen schnellen Flitzer auszuleihen, den ich mir sonst gar nicht leihen könnte, den ich mir sozusagen sonst gar nicht leisten könnte. Ja? Das probiere ich einfach mal aus, mit dem zu fahren und mache das sozusagen über diese diese kommerziellen Carsharing-Angebote. Ja? Also auch die Motivationsgründe der einzelnen Konsumenten sind andere. Und daher denke ich, dass es in Zukunft sicherlich nebenher existieren wird und auch existieren muss. Denn schließlich sprechen wir auch von einer Shared Economy, ja, sozusagen wirklich einer Ökonomie. Das heißt sozusagen auch die Unternehmen, Größe wie kleine, sollten dort nicht außen vor bleiben.
Herr Echler.
Ja, Daimler ist da ein super Beispiel. Daimler wandelt sich momentan vom reinen Autohersteller zu einem Mobilitätsanbieter. Muss er auch. Wie Sie auch schon gesagt haben, Frau Pratt, also es entwickelt sich da gerade was und Daimler muss reagieren. Und für mich ist das so ein bisschen Lesson learned. Ich erinnere mich noch, ist noch nicht so lange her, vor 15 Jahren, als die ersten MP3s rauskamen. MP3s sagt ihn. was ist damals passiert? Die ganzen Labels und Publisher haben angefangen, Leute zu verklagen, haben sich dagegen gewehrt. Menschen wollten eben Musikstücke übers Netz teilen oder günstig besorgen. Und die ganzen Anbieter haben angefangen zu verklagen, zu klagen, zu klagen. Natürlich ohne Erfolg, weil die Leute wollten das und anstatt positiv zu reagieren, haben sie es eben auf den Weg versucht. Bis eben dann irgendwann mal Steve Jobs kam mit iTunes und es den Leuten einfacher machte, das Ganze legal zu besorgen. Dann war das alles wieder auch kein Thema mehr. Heutzutage müssen Konzerne einfach schon frühzeitig reagieren und der Daimler macht das schon ganz gut. Es gibt aber nach wie vor auch immer noch welche, die verstehen das noch nicht so ganz.
Bevor Sie zu viel Werbung machen, BMW macht es zum Beispiel auch inzwischen, international gesehen, Volkswagen in Deutschland, genau. Um auch die ausländischen Konzerne zu erwähnen, Citroën zum Beispiel unterwegs, also es gibt inzwischen viele.
Regionale Präferenz.
Er kommt aus Stuttgart und man denkt immer, leih dir was, die müsst doch in Berlin sitzen, tun sie nicht, sitzen in Stuttgart. Aber Frau Pratt, da sehe ich sofort auch die Gegner kommen, die sagen, naja, aber nachhaltig mag es sein, für die Umwelt ist es gut, aber kostet das nicht Arbeitsplätze? Denn bleiben wir bei den Autos, wir können auch das relativ realistische Beispiel Bohrmaschine nehmen. Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche benutzt seine Bohrmaschine 13 Minuten im Jahr. Ist also sinnvoll, sie sich mit anderen zu teilen. Heißt aber de facto, es werden weniger Bohrmaschinen hergestellt. Natur müssen wir nicht drüber diskutieren, aber für die Wirtschaft ist das doch nicht gut.
Na, auch da sozusagen muss man die beiden Seiten der Medaille sehen, denn die Share Economy eröffnet es, auch Konsumenten zum Produzenten zu werden. Beispiel, ich vermiete sozusagen Teile meiner Wohnung. Ja, ist für einige mittlerweile, die das sehr aktiv betreiben, ein Teil ihrer Einkünfte. Ja? Also Leute, die in Großstädten wohnen, sei es hier in Deutschland oder Spanien, Barcelona, wo auch immer, die über gewisse Anbieter regelmäßig Teile ihrer Wohnung verleihen, Leute, die Auto verleihen, Leute, die gewisse Werkzeuge verleihen. Also dies ermöglicht Leuten auch selber zum Unternehmer zu werden und insofern auch andere Einkunftsquellen zu erzielen. Also insofern darf man nicht nur auf der einen Seite denken, weniger Produkte, weniger Arbeitsplätze, sondern da entsteht auch ganz viel Neues, ja. Unabhängig davon entstehen natürlich auch neue Arbeitsplätze bei den ganzen Anbietern, ja, des Carsharings und so weiter.
Carsharing ist ein gutes Thema. Wir wollen jetzt nämlich anfangen zu telefonieren. Unsere Nummer ist die 00800 22 54 22 54. Die erste Anruferin heute ist Lorraine Gensel aus Erfurt. Schönen guten Morgen, Frau Gensel.
Schönen guten Morgen, Herr Herting.
Ich heiße Kassel. Aber das
Nein,
macht
Herr
nichts.
Kassel,
das war vorher, der teilt nicht. Wir teilen ja nicht das Studio, wir haben jeder ein eigenes.
Entschuldigung.
Nein, das muss ich entschuldigen, es ist ja nicht weiter schlimm. Einfach Ihre Frage oder Bemerkung zu unserem Thema.
Ja, ich beziehe mich auf die Bemerkung, dass man ja das Auto von Herrn Müller vier Straßen weiter auch leihen könnte. Und ich bin auch eine Autoinhaberin und würde meins auch gerne mal Freunden leihen. Das Problem ist einfach nur, dass mein Auto möglichst preiswert versichert ist. Meine Versicherung bestand darauf, dass ich einen Namen nenne, wer der regelmäßige Fahrer ist, oder vielleicht auch zwei oder drei Fahrer. Aber wenn das Auto von irgendjemandem genutzt wird, der eben da nicht eingetragen ist, weil der das eben mal spontan oder zufällig leihen will, und der hat einen Versicherungsfall, dann würden die echt zuschlagen mit den Beiträgen. Also das ist ganz klar im Vertrag geregelt, dass ich dann Beiträge nachzahlen müsste.
Herr Echtler, kann man das lösen?
Das kann man lösen, und zwar, wenn Sie da auf Portale gehen wie autonetzer.de oder tamaika.de, ist Ihr Auto in dem Fall über die Plattform versichert und nicht über Ihre Versicherung. Das heißt, da brauchen Sie keine Angst haben.
Sagen Sie nochmal das Portal?
Es sind zwei Stück, die ich kenne. Das ist einmal autonetzer.de und einmal tamaika, Abkürzung für takemycar.de.
Also tamaycar.de.
Ohne R.
Alles klar.
Und es gibt noch, damit wir keinen Ärger bekommen, ich kenne noch die dritte, es gibt noch Nachbarschaftsauto.
Oh, Nachbarschaftsauto, genau.
Das kann man sich vielleicht als Wort sogar als leichtes merken. Und einfach ausgedrückt ist es immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel Ihr Auto leihen würde, 4 Stunden lang, dann wäre das diese 4 Stunden lang Problem dieser Zusatzversicherung, wenn ich was damit anstelle und hätte überhaupt nichts mit Ihrer regulären Versicherung mehr zu tun.
Okay, vielen Dank.
Danke Ihnen für den Anruf. Tschüss nach Erfurt.
Tschüss.
Ich denke, in Erfurt wird man bald ein Auto mehr privat leihen können als bisher. Nach den Kulturnachrichten geht's weiter. Wir können, Sie haben es gehört, praktische Fragen beantworten. Wir können auch, Sie müssen auch nicht mit allem übereinstimmen, was wir schon gesagt haben, über die wirtschaftlichen Folgen reden von Share Economy oder auch Co-Konsum, wie auch immer wir es nennen wollen, dem Teilen als Ersatz fürs Besitzen und Kaufen. Nadine Pratt und Michael Echtler sind gleich noch 1,5 Stunden für Sie da. Unsere Telefonnummer, die 00800 22 54 22 54 und unsere E-Mail-Adresse, die ist gespräch@dradio.de.
Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Im Gespräch können Sie heute sein mit zum einen Nadine Pratt, sie ist Teamleiterin am Wissenschaftszentrum CSCP in Wuppertal, beschäftigt sich dort wie das ganze Zentrum vorrangig mit nachhaltigem Konsum und auch der Produktion der nachhaltigen. Und Sie können ins Gespräch kommen mit Michael Echtler, dem Geschäftsführer des Internetportals leidiawas.de. Und mit leidiawas ist schon viel gesagt über unser Thema, darum geht es nämlich, über diesen Trend, sich Dinge, die man braucht, die man aber nicht 24 Stunden am Tag haben muss, zu leihen, anstatt sie zu kaufen, von privat zu privat, genauso wie auch auf kommerzielle Art und Weise. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer und gespräch@dradio.de unsere E-Mail-Adresse. Gehen wir aber gleich wieder ans Telefon, danach auch ein paar E-Mails, die uns schon erreicht haben. Aber Andreas Sabo aus Dresden ist der nächste Anrufer. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sabo ist richtig oder Sabo?
Ja, Sabo, genau.
Sabo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Genau, und zwar, wie ist es mit dem Tanken, wenn ich mein Auto verleihe? Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann sagt, so kennt man vielleicht aus dem Urlaub, ja, 2-3 Liter weniger tanken, fällt sicher nicht auf. Wie wird das ganz praktisch abgewickelt?
Wissen wir das?
Also ich weiß, beziehungsweise ich habe da jetzt keine praktischen Erfahrungen, aber ich weiß, dass die Autos normalerweise vollgetankt zurück müssen.
Wobei es aber, glaube ich, so ist, ich habe mir zwei sogar dieser inzwischen 3 genannten Autoverleihseiten von privat an privat angeguckt. Es ist so ein bisschen so, wie man das von anderen Seiten von eBay oder so kennt. Es gibt einerseits Regeln, andererseits kann das jeder selbst bestimmen. Also ich habe zum Beispiel ein Auto gefunden bei mir in der Nähe, wo dann ausdrücklich stand, wird vom Besitzer frisch gesaugt, wann Kombi. Mhm. Frisch gesaugt übergeben und muss frisch gesaugt zurück. Also das kann man sozusagen im Einzelfall ausmachen.
Ja, es findet ja eine persönliche Übergabe auch statt. Ich denke, da wird dann meistens dann verhandelt. Oder besprochen.
Genau, und ich denke auch, soweit ich weiß, ist es auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Ne? Bei manchen sozusagen muss man es vollgetankt zurückgeben, bei anderen werden einfach die Kilometer berechnet und es wird sozusagen dann erst ganz am Ende getankt, wenn es leer ist und es wird dann verrechnet. Also auch da kenne ich unterschiedliche Systeme.
Ja, bei Car2Go weiß ich auch zum Beispiel, da ist ja eine Tankkarte mit drin. Das heißt, da muss man nichts bezahlen.
Das ist der Unterschied. Also bei den kommerziellen Anbietern muss man, bei denen man nur stundenlang was hat, eigentlich nicht tanken.
Richtig.
Herr Sabo, denken Sie denn darüber nach mit dieser 2-Liter-Frage? Wollen Sie eventuell Ihr Auto verleihen oder wollen Sie privat eins leihen?
Das wäre dann die nächste Frage. Ich habe einen uralten Corsa. Ich weiß nicht, ob den wirklich jemand ausleihen will.
Das, glaube ich, ist nicht das Problem. Also bei den Seiten, das ist nicht so wie bei den großen Autovermietern, dass man immer das neueste Modell hat. Also da waren viele alte Autos dabei, bei dem, was ich gesehen habe.
Den Usern von solchen Plattformen geht es tatsächlich nur darum, von A nach B zu kommen. Eigentlich egal in was.
Ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken.
Und Sie können dann selber reinschreiben, bei mir kann mich keiner um 2 Liter beschummeln. Ich will nicht einen vollen Tag.
Weiß Bescheid.
Können Sie machen. Herr Sabo, ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja. Tschüss nach Dresden.
Frau Pratt, ist das vielleicht auch ein Problem bei manchen? Wir wollen es ja heute auch lösen, dass vielleicht manchmal es zum Verleihen gerade auch Leihen ist ja dann oft simpler nicht kommt, weil doch man vieles nicht weiß. Das sind ja ganz praktische Fragen, zum Beispiel beim Auto, aber auch bei anderen Dingen, die viel Geld wert sind. Wie steht es mit der Versicherung? In welchem Zustand bekomme ich das zurück? Wie kann ich schriftlich vereinbaren, dass an meine Wünsche auch gedacht wird? Ist das auch so ein Problem vielleicht, dass es im Moment noch relativ viel Unwissenheit gibt?
Richtig, das ist eine ganz große Hürde. Und wenn man auf die verschiedenen Plattformen geht, dann sieht man dort auch, dass da versucht wird, sehr viel Informationen zu bieten. Also ich würde empfehlen, für diejenigen, die sich darüber nachdenken, ihr Auto, Wohnung oder was auch immer auszuleihen, auf die entsprechenden Plattformen zu gehen. Und dort gibt es in der Regel dann auch einen Link, ich will etwas vermieten. Und da gibt es dann Videos, Informationen zur Versicherung, Frequently Asked Questions und so weiter. Also die Anbieter haben durchaus erkannt, dass das oftmals ein großes Problem ist und informieren eigentlich auf ihren Seiten da schon massiv. Ich denke mal, die üblichen Fragen werden da in der Regel ganz gut abgedeckt. Wie gesagt, variieren die aber von Anbieter zu Anbieter. Also man kann nicht pauschal sagen, es ist beim Carsharing immer so, beim Vermieten der Wohnung immer so. Da muss man sich wirklich individuell informieren.
Aber Frau Pratt, wenn wir gerade über das Carsharing von privat an privat denken, das scheint mir auch regelrecht ein Weltanschauungswechsel stattzufinden. Ich kann mich noch an Leute erinnern, die sind heute in den 70ern, fahren aber zum Teil noch, die das eigene Auto nicht mal der eigenen Ehefrau geliehen haben. Die sagen, mein Auto, da kommt keine Hand oder auch dem Sohn nicht oder ähnliches. Und inzwischen gibt es Leute, die leihen es Fremden. Das heißt, dieses Auto als so verlängerter Körperteil, das ist langsam out.
Richtig. Also wir sehen im Moment einen großen Wertewandel in der Gesellschaft. Wie gesagt, vor allen Dingen bei jüngeren Leuten, vor allen Dingen bei Großstädtern, die das Auto zunehmend eher als Belastung empfinden. Ja. Ich muss das sozusagen nicht um die Versicherung kümmern, ich muss es regelmäßig pflegen, tanken und so weiter. Hingegen, wenn die Infrastruktur es zulässt und ich bekomme das Auto direkt um die Ecke schnell zur Verfügung gestellt, in dem Zustand, der für mich sozusagen wünschenswert ist, warum soll ich mich dann mit den ganzen Details rumschlagen? Ja, also da findet durchaus ein Umdenken statt.
Gibt es eigentlich ja echt klar Dinge, die Leute doch nicht aus der Hand geben? Also wo sie das Gefühl haben, erlaubt wäre es auf unserer Seite, aber das bietet keiner an?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also Leute, die generell bei so einem Thema mitmachen wollen, die stellen tatsächlich echt viel ein. Also wir sind selber oft überrascht, auch wie fantasievoll teilweise unsere User sind, Dinge, auf die wir selber nicht gekommen wären. Gestern hat jemand, ich glaube, ziemlich viel Zirkus-Equipment hochgeladen, ja, aber schon privat, hatte die halt in ihrem Bestand und hat alles hochgeladen. Natürlich gibt es Dinge, die man eben oft braucht, die stellt man nicht ein. Ja, also wenn ich jetzt täglich mein Notebook brauche, dann stelle ich es nicht ein. Wenn ich aber 2-3 Stück daheim rumliegen habe, dann klar. Warum nicht? Also es geht bei uns, gerade bei uns jetzt hauptsächlich um hochwertige Gegenstände, die eben nicht jeden Tag benutzt werden, sondern eben nur ab und zu.
Gibt es denn auch, wir haben mit Frau Pratt ja auch schon darüber gesprochen, dass das Ganze oft nachhaltig ist oder sein kann, aber nicht unbedingt immer sein muss in den Folgen. Gibt es auch Leute, die zum Beispiel sagen, ich glaube Kameras, Foto und Video läuft auch ganz gut bei Ihnen.
Genau.
Ich verleihe eine besonders teure Kamera, damit ich mir eigentlich von dem Geld, das ich damit verdiene, eine noch teurere kaufen kann?
Ja, definitiv, klar. Wir hatten schon einige Beispiele aus dem Bereich, wo eben User zum Beispiel auch einen günstigen Beamer sich geholt haben, den oft verliehen haben und dadurch sich einen besseren Beamer haben leisten können. Also das gibt's schon, die Beispiele hatten wir schon.
Frau Pratt, das wäre natürlich so etwas, was Sie vorhin, glaube ich, auch schon meinten, wo dieses scheinbar nachhaltige Tauschen zumindest bei einigen, die verleihen eher zu noch mehr Konsum führen kann.
Richtig. Und wie gesagt, nennt sich das Ganze sozusagen im Fachterminus Rebound-Effekt. Findet genau diesen Ausdruck, den Sie gerade geschildert haben. Noch eine Ergänzung zu möglichen Umweltauswirkungen, die ich eben vergessen habe, die sicherlich aber auch nochmal wichtig sind und die vielleicht auch die Hörer interessieren. Dieses ganze Tauschen, Teilen, Leihen hat natürlich auch zur Folge, dass man ein höheres Logistikaufkommen zum Teil hat. Ja? Weil jetzt Dinge getauscht werden, geteilt und geliehen, die sonst sozusagen nur im Keller herumstehen. Ja? Jetzt müssen die von A nach B kommen, das heißt, ich habe einen größeren Logistikaufwand und damit auch höhere CO2-Emissionen und so weiter. Das ist auf der einen Seite sozusagen mögliche Umweltauswirkungen. Auf der anderen Seite entstehen dadurch auch neue Businessmodelle. Es gibt sogenannte Gütermitfahrzentralen inzwischen, bei denen sozusagen nicht mehr eine Person von Hamburg nach Berlin fährt, sondern jemand, der jetzt einen Artikel getauscht oder geliehen hat, der von Hamburg nach Berlin muss, schreibt jemanden an und anstatt, dass er DHL, UPS oder wem auch immer 16 Euro für ein Paket zahlt, nimmt es jemand anders, ein privater Konsument, dieses Paket für ihn mit und nimmt dafür 5 Euro oder wie auch immer. Ja? Also auch dort entstehen dann wieder neue Businessmodelle. Ja?
Wir haben eine ganze Menge E-Mails bekommen und vielleicht eine, die ganz interessant ist. Ich weiß, dass einer meiner beiden Gäste, und wir werden gleich erfahren, wer es ist, da wahrscheinlich zustimmen wird, weil er genau aus diesem Lebensumfeld mal kam. Andere Region, aber Land. Darauf will ich hinaus, Herr Echtler. Hier schreibt nämlich Petra Bockentin aus der Provinz, wie sie selber sagt, aus Kölzow, nämlich: In unserer funktionierenden Dorfgemeinschaft ist das Teilen seit eh und je gelebte Realität. Hier sind auch Leute über 50 aktiv beteiligt. Und jetzt schreibt sie noch dazu: Schön, dass es jetzt in der Großstadt neu erfunden und gelebelt wird. Sie wohnen in Stuttgart seit einer ganzen Weile, aber da kommen Sie nicht her. Sie kommen eigentlich auch aus einem relativ kleinen Ort.
Ne? Ich komme aus einem sehr kleinen Ort, ja. Ich komme aus Kalmbach. Das liegt im Schwarzwald, tief im Schwarzwald, und da kennen wir es auch nicht anders. Aber da kennt man halt auch jeden. Man ist da in einem Fußballclub oder Basketballverein und dann kennt man eben die Leute und dann ist es auch kein Problem. Aber selbst da ist es so, dass auch hier viele Menschen sagen, ich gebe mein Zeug nicht her. Da ist es auch trotzdem ganz starken Generationskonflikt, das ist wirklich so, dass Leute, die eben auch in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind und angefangen haben, Sachen einfach zu horten, zu sammeln und nicht herzugeben. Also ich kenne die Garagen, wo eben das Werkzeug noch umkreist ist, mit Farbe, damit man weiß, wo was hängt. Aber umso toller finde ich es natürlich, dass es eben auch hier, wie Frau Bockentin?
Bockentin.
Gemeinschaften gibt, wo das gelebt wird. In den Großstädten ist es nochmal ein bisschen anders, da kennt man sich nicht unbedingt. Wir wohnen jetzt, wie gesagt, ja schon eine Weile in Stuttgart und es dauert schon, bis man eben sein Haus mal kennengelernt hat oder eben die Nachbarn, und die wechseln ja auch ständig, das passiert auf dem Dorf eigentlich nie. Wenn man da mal irgendwo wohnt, dann wohnt man da und dementsprechend ist es schon ein bisschen anders, das stimmt schon.
Aber Frau Pratt, es ist deshalb unter anderem deshalb wahrscheinlich tatsächlich so, dass zumindest im Moment, wo das ja noch auch kein echtes Massenphänomen ist, vielleicht wird es ja bald, das Tauschen von Privat zu Privat über das Internet schon eher ein Phänomen in größeren Städten ist, oder?
Richtig, exakt. Da kann ich absolut zustimmen. Ein Vorteil, den das Tauschen sozusagen oder das neue Tauschen über die neuen Medien noch zusätzlich bietet, ist einfach, dass ich eine höhere Tauschwahrscheinlichkeit habe, ja. Also wenn in meiner näheren Umgebung gewisse Werkzeuge, die ich benötige, einfach nicht gibt oder ich gar nicht weiß, dass Herr Schmidt das überhaupt in seinem Keller hat, dann kommt ein Tausch gar nicht zustande. Der große Reiz dieser internetbasierten Shared Economy liegt ja darin, dass es sozusagen auch über Computer errechnet wird. Ja, wer kann mit wem tauschen, wo passt das? Es findet also so ein automatisches Matchmaking, ja, also ein Abstimmen der Bedürfnisse statt, und damit steigen die Tauschwahrscheinlichkeiten. Da gibt es auch so Statistiken, dass es bis zu 400 Mal höhere Tauschwahrscheinlichkeit ist, als wenn ich jetzt bei meinen Nachbarn nachfrage oder auf den Flohmarkt gehe oder so. Ja, also insofern ist es schon eine neuartige Bewegung, ein soziales Phänomen, aber nichtsdestotrotz stimme ich der Hörerin natürlich zu. Tauschgeschäfte gab es schon immer. Die haben nur sozusagen, wenn sie denn in Großstädten stattfinden, wenn sie über solche neuen Medien stattfinden, eine andere Qualität.
Aus Hamburg hat uns eine E-Mail erreicht von Hans-Jörg Leuner. Er schreibt erstmal: Ich finde die Idee des gemeinsamen Nutzens von Dingen großartig. Dann kommt's aber, er schreibt: Für mich macht es einen entscheidenden Unterschied, ob ein für mich überschaubarer Kreis von bekannten und vertrauten Nutzern weiß, wann ich welches Ding wofür benutzt habe, oder ob diese Informationen in den Datenbanken eines anonymen Konzerns landen. Und deshalb fragt er auch: Wie kann in dieser Shared Economy sichergestellt werden, dass ich in meinem Leben nicht eine breite Datenspur hinterlasse und unbekannte Dritte sich ein präzises Bild von meinem Leben machen können? Er schreibt auch noch dazu, bevor wir denken, der typische deutsche Bedenkenträger, also will er nicht gesehen werden, glaube ich, denn er schreibt dazu, dass er 55 Jahre ist und IT-affin. Also er scheint offenbar grundsätzlich nichts gegen das Internet zu haben. Vielleicht gleich allgemein, Frau Pratt, aber erstmal Sie, Herr Echtler, ganz konkret bei leidiawas.de. Wenn ich jetzt schon ein paar Jahre bei Ihren Kunden wäre, könnten Sie jetzt nachgucken: Kassel arbeitet besonders oft im Garten, muss oft Fotos machen, hat aber keine eigene Kamera und außerdem leiht er sich immer die Laptops mit den besonders großen Bildschirmen.
Ich sag mal, rein theoretisch würde das gehen. Der Aufwand dafür ist immens. Also wir können es momentan nicht. Wir haben es auch nicht vor. Also das ist das Geschäftsmodell, was Sie genannt haben, Big Data. Es ist einfach ein Geschäftsmodell, das verwenden manche, viele auch nicht. Wir verwenden es nicht. Ganz, das kann man, und das auch als Tipp an die Hörer, das kann man nachlesen. Also da die AGB und die FAQ bitte gründlich durchlesen, dürfen Daten an Dritte weitergegeben werden? Ja, nein. Bei uns dürfen sie nicht weitergegeben werden. Bei uns sind sie bei uns in der Datenbank, und wenn jemand nach einer gewissen Zeit sagt, nee, jetzt möchte ich nicht mehr, ich möchte nicht, dass ihr das habt, dann löschen wir den Account, dann ist es weg. So muss halt jede Plattform für sich auch wissen, wo möchte ich hin, was möchte ich mit den Daten machen.
Aber Frau Pratt, diese Sorge, dass man natürlich beim Leihen, weil es kurzfristiger ist und man mehr macht, vielleicht noch besser ein Profil erstellen kann als beim Kaufen, die ist doch nicht ganz unberechtigt, oder?
Nein, also da muss ich dem Hörer zustimmen, also sicherlich, und auch ein Echtler. Also ich kann auch nur empfehlen, jeweils individuell nachschauen. Dann gibt es sozusagen ja häufig auch, und das macht das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen transparenter, auch die ganzen Bewertungen, die man sich gegenseitig gibt und so weiter. Auch dahinter lässt man sicherlich Datenspuren. Ja, also insofern ist das ein Phänomen, das, denke ich, unabhängig von der Sharing Economy stattfindet. Und da muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, inwieweit gehe ich wirklich in die AGBs, mir ist das wichtig, ich gehe nur auf solche Portale, die sicherstellen, dass meine Daten nicht anderweitig verwendet werden. Oder gehe ich damit sehr locker und transparent um? Die Klientel gibt es ja auch. Ja? Aber sicherlich ist das ein Thema.
Ja, es ist natürlich so, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von iTunes umfassen inzwischen ausgedruckt 123 DIN A4 Seiten. Und man sollte Jura studiert haben, um sie zu verstehen. Das heißt, die meisten klicken dann auf Stimme zu. Aber bei Ihnen ist es vielleicht nicht so. Aber Sie wollten, glaube ich, zum Thema Bewertung noch was sagen.
Nee, zum Thema Big Data noch ganz kurz. In der Öffentlichkeit wirkt das Thema Big Data immer so als sehr böse dargestellt, als irgendwelche gierigen Konzerne, die die Daten schnellstmöglich verkaufen wollen, um reich zu werden, um die Privatsphäre der Leute auszuspionieren. So ist es natürlich nicht. Daten werden oft gesammelt, um einfach dem User bessere Produkte auch anbieten zu können. Weil man kennt es ja selber, man geht rein, Werbung kommt so oder so. Also das kann man nicht verhindern. Wenn die Werbung dann aber auch ein bisschen auf einen zugeschnitten ist, muss ich persönlich jetzt für mich rein privat sagen, finde ich es nicht schlimm, wenn ich dadurch nicht ganz so genervt werde wie sonst. Bei den Plattformen, wie wir es jetzt auch haben, ist es für das Matching irgendwann schon mal sicher wichtig, wenn man weiß, der Herr reist gern viel, dann zeigen wir ihm doch mal alle Zelte in seiner Umgebung zum Beispiel. Ist für die Zukunft sicher nicht uninteressant. Mal gucken, wie weit wir da auch kommen. Ist ja auch nicht einfach.
Die Konsumforscherin Nadine Pratt und Michael Echtler, Betreiber zusammen mit seinem Bruder übrigens der Internetplattform leihdirwas.de, sind unsere beiden Gäste. Die sogenannte Share Economy, also die Wirtschaft des Teilens, ist unser Thema, und Sie können dazu Fragen stellen per E-Mail unter der Adresse gespräch@dradio.de oder direkt auch am Telefon unter der Nummer 00800 22 54 22 54. Und unter dieser Nummer begrüße ich jetzt in Berlin Alex Donat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie machen, glaube ich, auch etwas, was in unsere Richtung geht, oder?
Was heißt, ich mache? Ich betreibe nichts. Also ich habe nur so einen Laden auch gefunden, hier in meiner unmittelbaren Wohnnähe, und nutze das.
Und was für ein Laden ist das? Was kann man da machen?
Das ist ein Leihladen. Kürzt sich dann auch mit Leihler ab. Und da kann man Sachen hinbringen und sich eben auch ausleihen.
Machen Sie beides oder machen Sie nur eins davon?
Beides schon gemacht, ja. Ich hab dann immer ein bisschen, weil ich das Konzept so toll fand, habe ich immer ein bisschen rumgeguckt und habe mal versucht auszumisten ein bisschen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie eine Küchenmaschine, einen Entsafter oder sowas, was seit Jahren hier rumsteht. Das habe ich dann hingeschafft und habe mir zum Beispiel jetzt erstmal einen Scanner geliehen. So, demnächst bringe ich dann wahrscheinlich auch noch einen Rollator vorbei, den ich hier das ganze Jahr über im Keller zu stehen habe, den ich eigentlich nur einmal im Jahr für eine Woche brauche, wenn Besuch kommt. Aber ansonsten steht das Ding hier rum. Und ja.
Steckt denn bei Ihnen, Herr Donat, da eher der soziale Gedanke dahinter? Also der Gedanke, mein Gott, wenn ich es nicht brauche, kann es doch gerne jemand anders benutzen? Oder auch so ein bisschen der Geschäftsgedanke? Na, kann ich noch ein paar Euro mitmachen?
Nee, ich kann ja keine Euros damit machen.
Ach, da gibt es kein Geld?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, da ist dann sogar auf freiwilligen Basis ein Mitgliedsbeitrag wird aufgerufen, aber auch ohne Zwang. Da kann jeder geben, was er erübrigen kann, und ansonsten entstehen da keine Kosten und für mich auch kein Gewinn. Mir geht es hauptsächlich um den Sozialgedanken, weniger eher Konsumkritik halt. Ne? Mhm.
Haben Sie zwei Sachen schon erwähnt, die Sie selber, oder den Entsafter, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie schon verliehen und mit dem anderen denken Sie drüber nach, aber haben Sie selber auch schon mal was ausgeliehen in diesem Laden, was Sie dann selber benutzt haben?
Ja, ich habe, als ich die Sachen hingebracht hatte, habe ich mir einen Flachbettscanner geliehen.
Mhm.
Und ja, der tut jetzt seinen Dienst hier.
Und wie lange, sagen Sie jetzt so, wie lange darf man die Sachen dann behalten? Wie lange haben Sie jetzt den Scanner zum Beispiel?
Ich habe den jetzt eine gute Woche und das ist zunächst mal unbefristet. Und ja, ansonsten passiert dann das per E-Mail irgendwie. Eine Benachrichtigung, dass er jetzt so langsam mal wieder zurück könnte. Und also das wird alles sehr auf Vertrauensbasis da abgewickelt. Also ich finde das sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Weil das irgendwie auch eine neue Denkweise ist, die man eigentlich so in den letzten Jahren so doch schon vermissen muss. Der Umgang miteinander, Vertrauen und eben solche Dinge.
Könnten Sie sich denn vorstellen, das vielleicht jetzt als letzte Frage an Sie, könnten Sie sich denn vorstellen, wenn Sie jetzt so positive Erfahrungen mit diesem Leihladen gemacht haben in Berlin, auch Dinge übers Internet zu leihen und zu verleihen?
Ja, durchaus. Also klar, das könnte ich mir auch vorstellen. Momentan habe ich mir diese Frage irgendwie noch nicht gestellt, weil das auch sehr bequem ist hier. Das ist leicht zu erreichen für mich. Und die haben da so Geschäftsräume angemietet. Mhm. Ist ja ein Verein. Und da wird das deponiert und da kann ich mir das angucken und in die Hand nehmen und dann halt mitnehmen. Also, aber ansonsten habe ich prinzipiell auch nichts dagegen, das über eine Plattform zu machen. Klar.
Herr Donat, dann danke ich Ihnen, dass Sie angerufen haben und diese Infos mit uns geteilt haben.
Ja, gerne.
Schönen Tag noch.
Ihnen auch, tschüss.
Frau Pratt, das ist natürlich jetzt mal der Beweis dafür, dass so praktisch das Internet ist. Man braucht es eigentlich nicht. Man kann es auch sozusagen in der guten altmodischen realen Welt machen.
Ja, durchaus. Also gibt es ja auch. Es gibt ja Flohmärkte, Tauschmärkte und so weiter. Und das macht sicherlich auch den Reiz dieser ganzen Bewegung aus. Also wie gesagt, Sharing Economy, wirklich die Ökonomie im Blick. Es gibt ganz verschiedene Facetten. Die internetbasierten Businessmodelle oder Geschäftsmodelle sind sicherlich momentan die im Fokus stehen. Aber nichtsdestotrotz entstehen dort immer wieder auch basiert durch diesen Internet-Trend auch solche lokalen Initiativen. Es gibt durchaus auch Anbieter, die beides kombinieren, die also Online-Dinge anbieten, dann aber auch sogenannte Tauschhotels oder Tauschläden betreiben, die also grundsätzlich in beiden Welten, der virtuellen wie der physischen, unterwegs sind. Und das macht sicherlich auch einen gewissen Reiz aus.
Aber es ist doch vermutlich tatsächlich so, Frau Pratt, weil wir haben ja darüber geredet, Herr Echtler hat es ja auch schon gesagt, dass oft, wenn beim Verleihen Geld verlangt wird, doch diese Geldidee für beide Seiten im Vordergrund steht. Der eine spart, weil er nicht kaufen muss, der andere verdient Geld mit dem, was er gekauft hat. Aber wenn es wie in diesem Fall ohne Gebühren läuft, dann ist wahrscheinlich, gerade den hat ja auch schon gesagt, dann ist schon eher so eine soziale, vielleicht sogar eine konsumkritische Idee dabei.
Oftmals, das kann durchaus sein. Wir sehen ja jetzt auch gerade mit der ganzen Krise auch im europäischen Raum, ich denke da an Griechenland, gibt es dort auch immer mehr Modelle, die ohne Geld auskommen, wo es wirklich nur um das Tauschen geht. Da geht es auch über das Tauschen von Produkten, über das wir bis jetzt gesprochen haben, hinaus. Zum Beispiel auch Tauschen von Dienstleistungen. Ja, also ganz platt gesagt, eine Stunde Rasenmähen versus eine Stunde Babysitten. Ja, also solche Dinge gibt es dort durchaus auch.
Herr Echtler, kann man das eigentlich bei leihdirwas.de auch machen? Sagen, ich will gar kein Geld, hol es ab, bring es übermorgen zurück?
Gibt's ja, das? Ja, natürlich, geht auch.
Wird klar. Auch gemacht, hoffe ich.
Wird doch. Gemacht, ja, ja. Hauptsächlich, wenn es um Dinge geht wie Bücher oder DVDs, wo es sich einfach nicht lohnt, dass man es verschickt, weil es einfach zu teuer ist dann auch. Aber ich wollte noch was dazu sagen. Wenn wir über Dinge leihen oder verleihen sprechen, dann klingt es immer sehr schon abgegrenzt. Aber es ist ein Bereich, anders wie bei den Autos oder Wohnungen, der einfach nochmal ganz stark unterteilt werden kann. Ich meine, es gibt teure Dinge, es gibt billige Dinge, es gibt regionale Geschichten, es gibt unter Freunden, es gibt Tauschen, es gibt Schenken. Das ist ein Bereich, wo wir mit leihdirwas.de nur einen Bereich abdecken. So wie jetzt die regionale Geschichte mit Leila, die das wirklich super machen mit sehr viel Herzblut, leider halt aber auch regional begrenzt sind. Also sie können halt das ein paar Straßen weiter, ist das noch gut, aber irgendwann lohnt es sich dann auch nicht mehr. Und wenn es ohne Geld ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so hochwertig. Also eine Nikon D800 wird man da jetzt wahrscheinlich eher nicht finden, aber muss ja auch nicht immer sein. Ja, muss ja nicht immer sein.
Jetzt sind wir aber doch bei der Abteilung Butter bei die Fische, wo wir fast die Hälfte rumhaben. Sie sind ja kein Verein, der irgendwie die Welt retten will. Wie verdienen Sie denn Geld mit leihdirwas.de?
Also wir verdienen Geld mit der Provision. Das heißt, wenn jemand etwas verleiht, bekommt er Geld dafür. Wenn er Geld bekommt, dann erhalten wir 15%. Wenn er kein Geld bekommt, erhalten wir natürlich auch nichts.
00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer. Und Marita Walter aus Leipzig ist die nächste Anruferin. Einen schönen guten Morgen, Frau Walter.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Kassel. Und schönen guten Morgen auch an das Expertenteam.
Guten Morgen.
Also wie bei meinem Voranrufer ist bei mir auch keine Plattform im Spiel. Als erstes wollte ich mal Ihre Altersstruktur ein bisschen durcheinander bringen. Sie sprachen vorhin so von den 20- bis 40-Jährigen, die das machen. Ich bin 75 und ich teile seit einem halben Jahr mein Auto mit einer jungen Frau aus dem Haus.
Also mit einer Nachbarin einfach?
Ja, mit einer Nachbarin. Das kam so, sie hat familiäre Probleme, Mann weg, Auto weg, langer Arbeitsweg. Wir kamen ins Gespräch und da fiel mir spontan ein zu sagen, weißt du was, ich fahre so selten, du kannst mein Auto kriegen, wenn ich es nicht brauche. Ich habe die Bushaltestelle vor der Haustür, ich komme mit den Öffentlichen ganz prima von A nach B. Ja, und so machen wir das nun seit September letzten Jahres.
Und Sie haben es nicht bereut, zumindest klingen Sie nicht so.
Ich habe es nicht bereut, das läuft super. Also das hat den Vorteil, es stand, wenn ich nicht gefahren bin, vorm Haus. Im Winter stand ich dann immer sehr ratlos und sehr angsterfüllt am Fenster und dachte, oh mein Gott, die Batterie, jetzt geht sie runter, wenn du wieder mal fährst, springt er nicht an. Hab dann das Auto ab und zu bewegt wie ein Pferd, bloß damit der Akku wieder ein bisschen was sammeln kann.
Einmal um Block.
Sinnlos, ja. Spritverfahren, noch ein bisschen länger, 20 Minuten irgendwie in die Gegend. Und ja, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Zweitens, es steht auf der Straße. Im Winter bin ich manchmal sogar in irgendein Parkhaus gefahren, habe mich in der Stadt ein bisschen verlustiert, nur damit es mal richtig abtaut. Jetzt steht es den ganzen Tag im Parkhaus. Ja, es wird voll getankt. Ich kann immer fahren, wenn ich das möchte. Es wird gewaschen von meiner Nachbarin. Ja, also es kann überhaupt nicht besser kommen. Und dann habe ich auch mit meiner Versicherung gesprochen und habe den Fall geschildert. Mir wurde gesagt, dann soll ich nur noch eintragen lassen und weitere Nutzer. Mhm. Und insofern ist das Problem jetzt auch erstmal geklärt. Ja, das ist es.
Frau Walter, also ich überlege, ob ich nicht doch nach Leipzig ziehe und dann irgendwie als der Dritte im Spiel. Ich wasche dann auch mal.
Ja, klar, ich krieg sie auch noch mit unter.
Frau Walter, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns das erzählt haben und hoffe, dass das weiterhin gut funktioniert mit Ihrer Nachbarin.
Ich wollte nur noch sagen, wenn ich das natürlich meinen Altersgenossen erzähle, dann kriege ich sehr oft Kopfschütteln und das tut man doch nicht. Aber ich mach's.
Und kriegen Sie denn, das vielleicht letzte Frage, kriegen Sie das Kopfschütteln eher bei den Altersgenossen, den Männern oder auch bei den Frauen?
Ach, bei allen eigentlich. Aber das macht mir nichts aus. Ich rechne vor allem auch mit ein paar Pluspunkten später an der Himmelstür.
Das ist ja dann auch eine Art von Tauschgeschäft gewissermaßen.
Reputation.
Frau Walter, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns angerufen haben. Es ist eigentlich ganz günstig, dass wir das jetzt so kurz vor den Nachrichten haben. Und damit ist klar, Modelle wie leihdirwas.de oder gar kommerzielle Sharing-Konzepte ist ein Teil dieser Tauschwirtschaft, über die wir heute reden wollen. Andere Geschichten wie diese Art von Nachbarschaftshilfe, eine klassische Win-Win-Situation, beide haben was davon, gehören natürlich auch mit hinein. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, da können Sie weiter anrufen und Sie können auch weiter schreiben an die Adresse gespräch@dradio.de.